Wie gesagt, ich möchte dieses Thema, das ich angefangen habe mit Descartes, heute fortführen. Es handelt sich um diesen Zusammenhang Denken und Maschine, der für uns zunächst einmal interessant ist, weil es in diesem Zusammenhang wird die Frage nach der Beschaffenheit der Maschine zugespitzt, was für nicht der Fall war. Und die Frage, die man sich immer wieder stellt, von Hollywood-Filmen bis Feuilleton von der FAZ oder umgekehrt, eher in diese Richtung, glaube ich, geht es, ist die Frage, kann die Maschine denken? Kann die Maschine denken? Das ist die Frage, die ich versuche sozusagen zu beantworten, zumindest zu klären. Und zwar, indem ich der Frage nachgehe, kann der Mensch denken? Das ist die Frage, die in diesem Zusammenhang eher übersehen wird. Das heißt, irgendwie geht man davon aus, dass der Mensch denkt und auch weiß, was er tut, wenn er denkt. Und auch alle anderen wissen, was er tut, wenn er denkt. Die Frage ist nur, ob die Maschine denkt. Nun, diese Frage kann wirklich gestellt und korrekt behandelt werden, geklärt werden, wenn wir zunächst einmal uns die Frage stellen, ob, wie gesagt, der Mensch denkt. Und wenn er so etwas tut, und das nimmt man an, ja, irgendwie gehen wir davon aus, dass der Mensch denkt, ja. Was tut er eigentlich dabei? Das heißt, wenn der Mensch denkt, was ist das eigentlich? Was passiert dabei? Was ist das für eine Tätigkeit? Nun, ich habe versucht, Ihnen in der letzten Woche den Ausgangspunkt für diese ganze Diskussion zu schildern in den Schriften von Descartes. Und man kann zugespitzt sagen, dass nach Descartes der Mensch denkt nicht. Ich versuche das folgendermaßen zu klären. Wie ich Ihnen gezeigt habe, besteht der Mensch für Descartes aus zwei Substanzen. Eine Substanz ist der Körper, ja, oder zeigt sich als Körper. Und das ist eine materielle Substanz, das ist ein materieller Gegenstand. Ein materieller Gegenstand wie jeder andere Körper, ja, wie ein Tisch oder was auch immer. Und dieser Körper zeichnet sich aus durch bestimmte Vorgänge, die in diesem Körper stattfinden. Alle diese Vorgänge finden im Raum und in der Zeit statt, weil die Materie, die in dieser Form auftritt, also in der Form des menschlichen Körpers, diese Materie kann nicht anders existieren, die Idee übernimmt dann Kant später, nicht anders in das Existieren als im Raum und Zeit. Das heißt, wir haben im Menschen, was der menschliche Körper ausmacht, nur diejenigen Vorgänge zu beobachten, die auch sonst materiell fixierbar sind, weil sie, wie gesagt, im Raum und Zeit stattfinden. Das heißt, im menschlichen Körper kann nichts anders stattfinden als materielle Prozesse. Nun, diese Prozesse, die im Körper stattfinden, sie sind keine Denkprozesse nach Descartes, wie gesagt. Die Denkprozesse finden statt nicht im menschlichen Körper, sondern im menschlichen Ego, das heißt in der menschlichen Seele, sagen wir so. Das heißt, Descartes postuliert, dass der Mensch aus zwei Wesen besteht, wie gesagt. Und ein Wesen ist ja das Wesen des Denkens, das Wesen, das ihm die Möglichkeit gibt zu denken, und dass man dieses Wesen entdeckt unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann, wenn man einer totalen Verzweiflung, einem radikalen Zweifel sich hingibt und dann zu einer Evidenz der eigenen Existenz kommt, dadurch, dass man dass man sozusagen entdeckt, dass man auf der einen Seite zwar an allem zweifeln kann, man kann aber an der eigenen Existenz nicht zweifeln. Also man kann nicht zweifeln an der Möglichkeit des Zweifels, weil an der Möglichkeit des Zweifels zu zweifeln wäre in einen Selbstwiderspruch zu geraten. Und diese Möglichkeit des Zweifels ist ja sozusagen die Seele selbst. Das heißt, die Seele wird definiert als ein Träger des Zweifels und, wenn man will, eine Szene Verzweiflung, die schon angedeutet wird in der Kartschrift. Nun, was ist dieser Träger? Dieser Träger befindet sich allerdings nicht im menschlichen Körper. Das ist ganz klar. Dieser Träger befindet sich deswegen nicht im menschlichen Körper, weil alles, was in der Zeit und im Raum existiert, ist schon bezweifelt worden. Das heißt, davon haben wir keine adäquaten wahren Erkenntnisse. Das heißt, dieser Ego, der Träger des Zweifels, des radikalen Zweifels, existiert außerhalb des Körpers. Und auf diesen Träger kann auch nicht durch die Einwirkungen, Außeneinwirkungen im Raum und der Zeit überhaupt Einfluss genommen werden. Das heißt, dieser Träger, dieser Ich ist außerzeitlich und existiert auch nicht im Raum. Es handelt sich um ein System der analogischen Operationen, die allein gedanklich stattfinden, die ja methodisch geregelt sind und die von den Bedingungen der Außenwelt, des Raums und der Zeit auch nicht abhängig sind. So wie der Zweifel von diesen Bedingungen auch nicht abhängig ist. Wir haben also diese zwei Wesen und in dieser Situation fragt man sich, wer denkt eigentlich? Also der Körper als Mensch erkennbar in der Welt, als Körper in der Welt, denkt nicht. Der Körper in der Welt funktioniert nur als eine Maschine eben. In diesem Sinne ist der menschliche Körper genau wie der tierische Körper nach Descartes. Der tierische Körper ist auch eine Maschine einfach und funktioniert wie jede andere Maschine, wie jeder andere Automat. Und auch wie jeder andere materielle Gegenstand. Das heißt, der Körper denkt nicht. Den Menschen, so wie wir diesen Menschen antreffen, in der Wirklichkeit selbst, ist nicht der Autor, das Subjekt, der Träger seines Denkens. Das heißt, der Mensch ist nicht jemand, der denkt. Das Denken ist keine Eigenschaft des Menschen. Man kann sagen, dass der Mensch, ich weiß nicht, fürchtet, liebt, ist, wird geboren, stirbt. Das sind alle Funktionen, das sind alle Weisen der Existenz, das sind alles sozusagen Eigenschaften oder Wirkungen des menschlichen Körpers. Aber man kann nicht im gleichen Atemzug sagen, der Mensch denkt. Das heißt, wenn der Mensch denkt, dann ist es etwas anders, als wenn man sagt, der Mensch isst oder der Mensch schläft oder der Mensch wird zornig oder er beruhigt sich. Ja? Das heißt, das Denken ist nicht etwas, was an irgendwelchen Eigenschaften oder Veränderungen oder Modifikationen oder Wirkungen des menschlichen Körpers zu erkennen ist. Deswegen ist zum Beispiel so absurd diese berühmte rhodanische Skulptur der Denker. Ja, diese Skulptur ist in diesem Sinne, also der so sitzt, ja, ist in dem Sinne interessant, weil wir, wenn wir diese Skulptur sehen, tatsächlich feststellen müssen, dass diese Pose überhaupt keine ausgezeichnete oder spezifische Pose für das Denken ist. Ja? Wenn man sieht, der randensche Denker, dann merkt man nur, was für ein Idiot hat es gemacht. Ja? Das heißt, die Pose eines Denkers ist eine unspezifische Pose. Ist eine unspezifische Pose, weil im Unterschied zu allen anderen Posen, also alle anderen Haltungen des menschlichen Körpers oder Ausdrücke des menschlichen Gesichts, können wir mit bestimmten Erregungen im Menschen in Zusammenhang bringen. Ja, wie die Verliebtheit, wie gesagt, oder Zorn oder Erleichterung oder was auch immer. Ja. Aber das Denken ist exterritorial in diesem Sinne. Wir haben keinen bestimmten Ausdruck oder keine bestimmte Pose für das Denken. Das Denken ist nicht etwas, was sich von anderen Funktionen des Menschen unterscheidet, eine spezifische Regung unter allen anderen darstellt und als solche im Raum der Zeit fixierbar ist. Der Mensch also, als Körper, als der Mensch, den wir tatsächlich in der Welt antreffen, denkt nicht, er hat auch keinen spezifischen Ausdruck dafür, sondern was denkt, ist etwas, was dieser Mensch nicht ist, so wie er sich in der Welt präsentiert, sondern ich dieses Menschen, das heißt diese Substanz außerhalb der Zeit und außerhalb des Raums. Man kann sagen, das ist Software, ja, gewissermaßen. Ja. Das heißt, was wir bei Menschen sehen, wir sehen immer sozusagen Hardware, was aber denkt, ist Software. Nun, die Frage ist, können wir überhaupt so etwas wie das Denken antreffen? Ein gewisses Problem mit dem Descartes'schen Modell besteht darin, dass er doch zwei Möglichkeiten anbietet, das Denken anzutreffen. Und das ist sicherlich eher die Schwäche als sozusagen der Vorteil, weil da macht er sozusagen sein Denken angreifbar. Das erste ist, man kann sozusagen sein eigenes Denken in sich selbst erleben. Und zwar als eben diese Evidenz cogitans. Das heißt, man kommt nach einer langen Zeit der Auseinandersetzung mit der Außenwelt zum Erlebnis des eigenen Denkens im Zustand des absoluten Zweifels. Nun, diese Evidenz zeigt sich dadurch zunächst einmal, dass es ein Erlebnis ist. Und zwar ein spezifisches Erlebnis. Also klar, leuchtend, deutlich, unbezweifelbar und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Reihe der Merkmale, die dieses Erlebnis von allen anderen Erlebnissen als Erlebnis unterscheidet bei Descartes. Das heißt, so wie wir keine Pose finden können, wir können keinen Gesichtsausdruck finden, aber wir finden ein Erlebnis, das ausgezeichnet ist und das Denken als Denken bezeichnet. Ja, sicherlich ist es angreifbar und man kann sagen, an solche Zustand der Erleuchtung, ja, nicht wahr, kann auch auf anderen Wegen, nicht auf den Wegen des Denkens erreicht werden. Zum Beispiel durch Drogen, zum Beispiel durch Ekstase. Zum Beispiel durch bestimmte Atemübungen, zum Beispiel durch bestimmte Meditationstechniken, ja, wie bei Buddhismus überhaupt. Es gibt eine ganz starke Parallele zwischen dieser Evidenz, wie die Evidenz von Descartes beschrieben wird, und dem buddhistischen Satori, ja, der Zustand der Erleuchtung. Und auch die Konsequenzen sind vergleichbar. Also der Buddhist weiß das nur. Also er weiß nicht, dass er ist, ihn gibt es ja auch nicht, aber zumindest dieser Satori-Zustand, also dieser Zustand der ausgezeichneten Erleuchtung und Evidenz gibt es ja und ist erreichbar. Das heißt, bei Descartes treffen wir einmal das Denken in uns selbst, und das ist die Begründung dessen, dass wir überhaupt über Denken sprechen können. Da ist aber das System angreifbar, weil wir immer argumentieren können, und Freud hat ja später auch in diesem Sinne argumentiert, de facto, oder postfreudische Denken, dass diese Evidenz einfach eine erotische ist, ja, letztendlich. Das ist das eine. Und das andere, wo Descartes sich auch angreifbar macht, das ist in diesem kartesianischen Test, dass da später als Turing-Test firmiert. Ich habe das schon erwähnt, das heißt, die Fähigkeit, im allgemeinen Sinne zu sprechen, zeigt, dass wir mit dem Denken zu tun haben. Also nicht bestimmte Sprechakte, partielle Sprechakte oder partielle Diskurse zu verwalten oder zu praktizieren, sondern die Fähigkeit, sozusagen im Ganzen der Sprache sich zu bewegen, zeigt das Denken, weil das Denken diese Fähigkeit erwirbt durch den absoluten Zweifel. Ja? Dieser absoluten Zweifel setzt uns in ein allgemeines Verhältnis zur Sprache, und so sind wir als Menschen dann, als Denkende befähigt, mit der Sprache im Allgemeinen umzugehen und nicht nur partiell, wie die Maschinen es tun. Ja? Das ist das zweite Kriterium. Das kann man aber sicherlich auch anfechten, und das hat auch der Strukturalismus getan, indem die Strukturalisten dann gesagt haben, das Funktionieren der Sprache im Ganzen kann auch erklärt werden, interpretiert werden, beschrieben werden, oder dass man das Denken und das Subjekt als Träger dieses Funktionierens voraussetzen muss. Nun, das sind alles spätere Einwände, und interessanterweise letztendlich auch ohnmächtige Einwände. Aus bestimmten Gründen, sie sind zwar durchschlagend auf der einen Seite, sind aber irgendwie wenig effizient auf der anderen Seite. Sind wenig effizient, weil sie zwar revolutionär zu sein scheinen, weil sie das Subjekt in Frage stellen. Und sind auch deswegen so populär geworden, ja, so in der philosophischen Literatur. Im Grunde aber, und das muss man auch nicht übersehen, im Grunde ändern sie im kartesianischen Modell überhaupt nichts. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ja gut, es gibt so etwas wie die Sprache, es gibt so etwas wie eine allgemeine sprachliche Kompetenz, nur diese Kompetenz ist nicht im Subjekt verankert. Was habe ich dadurch gewonnen? Im Grunde nichts. Ich habe nichts gewonnen, was bei Descartes schon nicht angelegt worden war. Das hat er auch in seiner Grammatologie Derrida gut gezeigt, dass wir sozusagen nur diese Kompetenz vom Subjekt auf eine andere Institution verschieben. Aber im Grunde die Unterscheidung zwischen einer Sprachkompetenz und allen anderen Funktionen des Körpers bleibt ja wie gehabt. Das Gleiche passiert, wenn ich sozusagen eine gewisse Religion oder ein gewisser Pop-Buddhismus, ja, wie es in Silicon Valley jetzt praktiziert wird, als Ersatz für den klassischen Kartesianismus benutze. Es genügt Kurzweil, also eine typische Pop-Buddhist-kalifornische Prägung zu lesen, dass wir sofort bemerken, dass er einfach alle kartesianische Formel übernimmt und nur sozusagen sie ein bisschen buddhistisch einfällt. Das heißt, diese Kritiken, die radikal zu sein scheinen, sind eigentlich die Kritiken, die sozusagen das Grundsystem selbst oder die Figur selbst im Grunde nicht die Frage stellen, sondern anders interpretieren. Aber die Grundfigur bleibt. Und die Grundfigur besteht eben darin, dass wir zweierlei den Menschen antreffen. Einmal als Tier, das ist eine sehr theologische Formel. Ja. Was ist der Mensch? Das ist eine Kombination zwischen Gott und Tier. Ja, das ist die älteste Definition des Menschen überhaupt. Die Frage ist nur, wann wir wie den Menschen antreffen. Ja, für haben wir zum Beispiel mächtige Götter auch durch bestimmte außergewöhnliche Leistungen identifizieren können. Und Descartes sagt sinngemäß, also leisten kann das Denken eigentlich nicht. Nichts. Das Denken ist im Grunde machtlos. Das Denken kann in der Welt selbst nichts verändern. Es gibt keine Wunder. Das Denken sozusagen, das Denken ist außerhalb der Welt. Aber außerhalb der Welt zu sein, bedeutet gleichzeitig, dass ich in der Welt nicht intervenieren kann. Ja, wie man es früher gedacht hat. Der Gott ist nicht derjenige, der fähig ist, in die Welt zu intervenieren. Er ist schon da außerhalb der Welt, aber schon außerhalb der Welt und bleibt da sozusagen außerhalb der Welt gefangen, ausgesperrt. Ja, das ist der ausgesperrte Gott. Und dieser ausgesperrte Gott, der nicht intervenieren kann, kann aber gleichzeitig denken, und wir können diesen Gott zweierlei antreffen, in uns selbst, im Zustand der absoluten Verzweiflung und Zweifels, eine sehr, sehr alte religiöse Einsicht, oder durch die Sprache, im Grunde durch die Mitteilung, im Grunde durch die Offenbarung, wenn man will. Ja. Das heißt, im Wesentlichen bleibt Descartes sehr, sehr traditionell. Er transformiert nun und übersetzt diese alte Theologie in die neue Welt und macht diese Theologie zu Ausgangspunkt der modernen Technik. Die Kritik aber, die wirklich das kartesianische Modell in Frage stellt, ist die Kritik, die behauptet, der Mensch denkt. Also das Denken ist nicht etwas, was wesentlich außerhalb des menschlichen Körpers stattfindet, sondern das Denken ist das, was innerhalb und mittels des menschlichen Körpers stattfindet. Und diese Kritik wurde relativ bald formuliert. Nun aber nach einer gewissen Intermezzo. Und diese Intermezzo sind ja eben Malebranche und so weiter. Ich möchte nicht darauf eingehen. Aber gleich nach der Verkündung und Etablierung des kartesianischen Systems im allgemeinen Bewusstsein hat sich die Frage gestellt, na gut, wie korrelieren aber die Funktionen des menschlichen Körpers mit dem Denken? Also eine Korrelation muss doch sein. Ja. Das heißt, irgendwie gibt es eine gewisse Parallelität zwischen dem, man denkt und dem, was man tut. Und diese Parallelität muss irgendwie beschrieben werden und erklärt werden. Im Endeffekt, die radikalste Erklärungsform, wie wir wissen, das ist der Okkasionalismus, das heißt die Theorie, dementsprechend Gott ist derjenige, der diese Korrelation herstellt. Das heißt, Gott schaut ja, was der Mensch denkt, schaut, was der Mensch tut und korreliert beide Prozesse irgendwie. So dass beide Prozesse sich nicht notwendigerweise, diese soziale Verbindung ist nicht notwendigerweise verursacht, sondern per Okkasion, das heißt äußerlich hergestellt. Ich möchte darauf nicht so genau eingehen. Sie sehen einfach die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wenn das Denken innerhalb das nicht innerhalb des menschlichen Körpers stattfindet. Wenn es überhaupt keine sichtbare Verbindung gibt zwischen dem Denken auf der einen Seite und dem Körper auf der anderen Seite, dann wie kann man überhaupt sagen, dass der Mensch denkt? Wie entsteht überhaupt diese Verbindung eben zwischen Tier und Gott? Es muss eine Verbindung sein. Ja? Und man sucht und sucht und sucht in der Nachfolge des kartesianischen Systems nach einer solchen Verbindung. Und die ist ja nicht zu finden. Weil diese Verbindung muss entweder materiell sein, ist sie materiell, dann gehört sie dem Körper. Oder sie muss ideell sein, ist sie ideell, dann gehört sie der Seele. In beiden Fällen ist es keine Verbindung. Man steht von der Frage, wie verbindet man das Ideelle mit dem Materiellen so, dass die Verbindung weder materiell noch ideell sein kann. Und man findet diese Lösung nicht. Wie auch immer man versucht, das klappt nicht. Und gerade diese Jahrzehnte der Suche führen dazu, dass irgendwann jemand sagt, das alles stimmt nicht, aus dem Mensch ist eine Maschine, es gibt keine Seele, das ist der Körper, der denkt und nicht die Seele. Das ist die Lametria, nicht wahr? L'Homme-Maschine, der Mensch-Maschine, 1748. Ein Arzt, der philosophisch interessiert war, viel operiert hat, viel Anatomie betrieben, viel mit der Leichen sozusagen experimentiert, hat zunächst einmal Pamphlete gegen andere Ärzte, Scharlatane geschrieben, wurde praktisch exkommuniziert ja, von dieser ersten Gemeinschaft, hat ein sehr ausschweifender Lebensstil geführt, wurde auch Vorbild für Desartes, ja, nicht wahr? Der war einer der ersten sozusagen, der diese Libertinage praktiziert hat. Und deswegen war es eine Art Figur, die dann der weitere Atheisten ja etwa kompromittiert hat und Materialisten und so weiter und so fort. Musste fliehen, nachdem er in Frankreich das veröffentlicht hat und wurde aufgenommen am Hof von Friedrich II. In Berlin, dort ist er auch gestorben. Und der Einzige, der etwas Gutes über ihn gesagt hat, war eben der Friedrich II., der sozusagen seine Rede durch seine Autorität durchgesetzt hat, dass sie überhaupt veröffentlicht war. Das war sogar für ihn so sein Problem. Also eine sehr kontroverse Figur. Allerdings, er hat eine Figur erfunden, die dann in einer verfeindeten Form im Grunde bis heute. Unser Denken entscheidend prägt. Obwohl das Buch ja in einer sehr eklektizistischen, essayistischen Form geschrieben ist, das ist kein strenger philosophischer Text, aber er hat so ein Modell vorgeschlagen, das sich als extrem effektiv erwiesen hat. Er hat nämlich sehr viel gelesen von den englischen Sensualisten, die ja schon sehr früh behauptet haben, es gibt nichts in Mind, was auch immer das sein soll, also Verstand, Vernunft, Intellekt, was auch immer, was nicht in der Senses wäre, was nicht sinnlich eingeprägt wäre von der Außenwelt. Das heißt, wir können im Grunde nur zwei Operationen vollziehen. Eine Operation ist, eine Empfindung von außen zu bekommen, die uns eingeprägt wird, und dann diese Eindrücke kombinieren. Was auch immer wir tun nichts anderes. Also wenn wir zum Beispiel eine äußere Realität herstellen wollen, also uns orientieren wollen, das ist eine Summe dieser Eindrücke plus gewisse Kombinationsregeln, wenn wir uns erinnern, ja, das Erinnerungsvermögen ist auch eine Summe der Eindrücke, die uns eingeprägt sind, plus bestimmte Kombinatorik, die ja auch sich unterscheidet vielleicht von der Realität. Dann die Imagination funktioniert genauso. Und was ist das The Mind? Was ist das Intellekt? Das ist nichts anderes als eine Kombination zwischen Erinnerung und Imagination. Das heißt, beide sind basieren sich auf erstens Eindruck und zweitens Kombinatoren. beide sind in diesem Sinne maschinell, wenn man will. Ja? Das heißt, wir bekommen bestimmte Eindrücke, weil die Außenwelt uns sie eingeprägt hat, durch den Abdruck sozusagen in unserem Nervensystem, Gehirn oder was auch immer, auf unserem Körper. Und die Regel der Kombinatorik sind auch maschinell. Das heißt, es sind bestimmte kombinatorische Regeln, die letztendlich mechanisch sind. Was diesen Engländer gefehlt hat, um sozusagen so ein Modell zu entwickeln, wie Lametrie es entwickelt hat, und damit sozusagen das wirklich sozusagen durchschlagende Bedeutung bekommen hat, das ist pauschal gesagt, aber letztendlich richtig, das ist die Sexualität. Nämlich, was Engländer ignoriert haben, das ist die Problematik der Leidenschaft. Und so, was sie nicht beachtet haben, ist die, was sozusagen außer der, ihrer Reichweite blieb, das ist die Problematik der Zielsetzung. Ja, nicht wahr? Das heißt, dieser Apparat arbeitet irgendwie. Ja, es gibt diese Eindrücke, diese Empfindungen, diese Einprägungen, es gibt diese Kombinatorik. Aber doch, es gibt eine Dimension in Menschen, die er dabei übersehen wird. Nämlich eine gewisse Zielgerichtetheit, ja? Eine gewisse Auswahlverfahren unter diesen Eindrücken, eine gewisse Logik in der Bearbeitung, ja? Die auf ein gewisses Ziel hinausführt. Das ist das, was Kant bemerkt hat. Er hat sehr ernst diese Kritik genommen, ja, des Sensualisten. Und er hat gesagt, ah ja, das ist genau der Punkt, wo die Vernunft dort sozusagen seine Rolle spielt, ihre Rolle spielt. Die Vernunft ist das, was die Zielsetzung, idealiter, was regulative Idee, was eine gewisse Zielsetzung bietet, auch wenn die Vernunft diese Ziele nur formulieren kann, aber nicht beweisen kann, dass sie überhaupt Beschaffenheit der Welt entsprechen oder erfüllbar sind und ja. Das heißt, Kant hat das, so, sagen wir, allgemein ethische Schlüsse daraus gezogen und im Grunde reformuliert hat das Cogito als Ethik. Das Denken ist im Grunde für Kant eine ethische Handlung. Das heißt, man muss konsequent sein, man muss gewisse Ziele sich setzen, man muss diese Ziele verfolgen und so weiter. Und alles andere kommt aus der Welt, ja, kommt aus der, aber ist gewissen ethischen Grundsätzen unterworfen. Im Grunde können wir schon die kartesianische Methodologie als eine ethische Grundeinstellung interpretieren. Warum soll man überhaupt methodologisch denken? Ja? Das ist eine ethische Anforderung. Ja? Das ist im Grunde nur ethisch zu begründen. In diesem Sinne kann man sagen, dass die einzigen Ethiker sind die Maschinen, ja? Die sozusagen alles richtig tun. Ja? Die Menschen tun es. Nun, was Kant aber dabei übersehen hat, das ist die französische Lösung. Das ist der Lametrie, die trauen sich. Die gesagt haben, ja, warum Vernunft? Ja, wir haben die Leidenschaft. Das, was uns Ziele setzt, das ist die letztendliche Sexualität und Selbsterhaltungstrieb. Und die reichen schon aus, um die Frage nach der Zielsetzung zu beantworten. Es genügt also, englischer Sensualismus mit einer bestimmten Theorie der Leidenschaft zu verbinden, dass wir ein Modell bekommen, das eine echte Alternative zum kartesianischen Modell darstellt. Und zwar sagt Lametrie von Anfang an, was ist der menschliche Körper? Der menschliche Körper ist eine Materie und sonst nichts. Ja, es ist eine Materie. Aber es ist eine Materie, die sensibel ist und überleben will. Und es ist eine Materie, die nach Vergnügen strebt und den Tod vermag und so weiter und so fort. Und was ist das Denken? Nichts anderes als effektive Verfolgung dieser Ziele. Das heißt, der Mensch denkt gut, wenn der Mensch tatsächlich den Tod, soweit es möglich ist, vermeidet, ja, etwa, das Vergnügen sozusagen sich leisten kann. Wenn man das alles tut, dann sagt man, man denkt richtig, ja, man ist effektiv. Das Denken ist letztendlich Effektivität. Und zwar Effektivität in der Realisierung der Leidenschaft. Wir haben überhaupt keine andere Definition des Denkens, sagt Lametri, als eine solche pragmatisch-utilitaristische. Das heißt, das Denken ist für uns nichts anderes als ein solches Funktionieren des Nervensystems und des Gehirns, das den Menschen befähigt, wie auch alle anderen seinen Organen, effektiv zu Vergnügen zu kommen, sich selbst zu erhalten, seine Sexualität auszuleben und so weiter. Und eben dieses Modell wurde dann vor allem von Diderot und anderen Repräsentanten der später, etwas später Generation der französischen Aufklärung entwickelt. Diderot in seinen Schriften zum Beispiel zeigt, auf vielen Ebenen die Abhängigkeit des Menschen von seinen körperlichen Zuständen. Er sagt, der Mensch, der viel guten Wein getrunken hat, denkt anders als derjenige, der nüchtern liegt. Oder der Mensch, der schlechte Wein getrunken hat, denkt anders als der Mensch, der den guten Wein getrunken hat. Der Mensch im Zorn denkt anders als der Mensch, der glücklich ist. Ja? Der Mensch, der verliebt ist, denkt anders als der Mensch, der kalt geblieben ist oder enttäuscht ist von der Welt. Der Mensch, der etwas anstrebt, denkt anders, dass es passiv bleibt. Ja? Und kann man sagen, welches Denken ist besser? Kann man sagen, welches Denken ist methodologisch effektiver? Das kann man nicht sagen. Und wenn überhaupt, sagt Diderot, das Denken, wie Descartes das Denken beschreibt, so eine große methodologische Macht besitzt und so eine durchschlagende Kraft, dann warum jeden Eindruck, aber auch jeden Stoß, ja, jeder Trauma des Gehirns oder was auch immer, dieses Denken für die verändern kann. Warum denken wir Traum anders, als wir am Tage denken und so weiter. Das heißt, unwiederholt, dass diese Grundfigur von Lametri ein bisschen verfeinert performt, indem er sagt, dass der Mensch ist ein Tier, das bestimmte Leidenschaften folgt, das immer schon verstrickt ist in bestimmte Lebenszusammenhänge, der immer schon bestimmte Zielsetzungen hat, eine Masse der lebenden Materie, der sensiblen Materie, vor allem sexuell definiert und dadurch durch die Passionen, durch die Leidenschaften bestimmt. Und was wir Denken nennen, das ist nur eine Summe der Mittel, um diese Lebensziele zu erreichen. Und diese Mittel funktionieren so gut, wie der Körper funktioniert. Nicht besser und nicht schlechter. Es gibt sozusagen keine unabhängige Substanz vom Körper, die ja uns garantiert die Unabhängigkeit unseres Denkens, von unserer Leidenschaft. Wir bekommen also ein interessantes Modell, Mensch-Maschine. Das heißt, der Mensch denkt, nicht etwas anderes denkt, der Mensch denkt. Der Mensch ist eine Maschine. Es gibt im Menschen nichts anderes als eine Maschine. Na gut, das scheint gut zu sein. Ja, Jetzt können wir auch die Maschinen bauen, die so sind wie die Menschen. Ja? Jetzt, wenn wir festgestellt haben, dass der Mensch denkt, nicht das Denken denkt, sozusagen, sondern der Mensch denkt, dass der Mensch durch und durch eine Maschine ist, dann warum sollen wir jetzt nicht, wie gesagt, neue Maschinen bauen und einfach weitergehen? Na gut, aber schauen wir sozusagen unter welchen Bedingungen der Mensch als Maschine, und zwar als denkende Maschine, proklamiert worden ist. Die entscheidende Bedingung ist die Auflösung der Grenze zwischen Software und Hardware. Das heißt, alle Elemente des lebendigen menschlichen Körpers sind sensibilisiert. Das heißt, alle Zellen, das sagt mehr oder weniger explizit auch die Frage, sind auf der einen Seite Empfänger bestimmter Signale, auf der anderen Seite sind leidenschaftlich, soweit sie lebendig sind und zur Selbsterhaltung stehen. Sogar Mikrobe sind das, ja. Mikrobe sind auch solche. Nun, über unsere Maschinen, die wir bauen, können wir das nicht sagen. Ja, wir können nicht sagen, zumindest die Maschinen, die wir haben, momentan, wir können nicht sagen, dass ihre Materie eine sexualisierte ist. Ja, sagen wir so. Man kann alles Mögliche über die Maschine sagen, aber man hat nicht den Eindruck, dass diese Computer sich verlieben können, dass sie von Leidenschaften ergriffen sind. Sind sie aber von der Leidenschaft nicht ergriffen, dann denken sie auch nach dieser Definition nicht, weil das Denken ist nur definiert als ein Vorgang, bei dem die Leidenschaft zu ihrer Erfüllung kommt. Wenn der Leidenschaft zu ihrer Empfindung nicht kommt, ist kein richtiges Denken, weil das Denken ist, das ist ein Irrtum dann. Ja, das ist ein Prozess, der keine Verankerung im realen Leben hat und ist als Denken dann ineffektiv, ist pragmatisch falsch. Wir sind also in einer sehr interessanten, spannenden Situation. Auf der einen Seite haben wir ein Modell, bei dem die Maschine nicht denken kann, weil auch der Mensch nicht denken kann, nur das Denken kann denken. Bei einem anderen entgegengesetzten Modell haben wir eine Situation, dass der Mensch zwar denken kann, muss aber leidenschaftlich werden, also ist leidenschaftlich, ist verstrickt immer schon im Lebensprozess, also hat von Anfang an Ziele und Leidenschaften, dann auch Denken als Mittel, das ist das für die Maschine auch nicht richtig. Oder die Maschine muss die Fähigkeit bekommen, sich zu verlieben. Und das ist, oder zu Beginn zu hassen. Ja? Und das ist nicht wahr, das Sujet aller Hollywood-Filme in den letzten Jahrzehnten. Ich habe das schon bemerkt, dass die Maschinen ihre Denkfähigkeit eigentlich dadurch zeigen, dass sie leidenschaftlich werden. In dem Moment, in dem wir leidenschaftlich werden, sie werden gefährlich, sie werden verliebt, sie werden perfide, ja, nicht wahr? Sie werden hilfreich in einer Art und Weise, in der ein Mensch als im Sinne von Lemaitre die Drohne denkender sein könnte. Das heißt, die Maschinen werden zu Subjekten des Denkens, wenn sie zu Subjekten der Leidenschaft werden. Dann erst bekommt ihr Denken, das heißt alle diese Prozesse, die in ihnen laufen, also diese Kalkulationsprozesse, sie bekommen eine Zielsetzung. Und erst diese Zielsetzung macht aus diesen Prozessen ein Denken. Ein Denken ist nur dann ein Denken, wenn dieses Denken gerichtet ist und läuft auf ein Ziel hinaus. Dieses Ziel kann entweder das reine Denken selbst sein, das war kartesianisches Modell, das heißt asketische Entsagung der Welt, oder die Leidenschaft. Aber in beiden Fällen funktioniert das Denken als Denken nur das, dann, wenn wir dieses Ziel bekommen. Und dieses Ziel bekommen wir nicht aus dem Denken heraus. Das heißt, das Denken kann sein eigenes Ziel nicht bestimmen, sondern dieses Ziel kommt von außen. Nun kann man bei dieser Alternative bleiben, aber es gibt ein gewisser Ausweg. Ich denke, wir sind in einem Spiel begriffen, das auch weiterläuft. Und ich möchte im Endeffekt noch eine Möglichkeit andeuten, wie das Denken doch zurückkehrt, und zwar eben als nichtmenschliches Denken zurückkehrt, auch unter den Prämissen, die wir gerade in Bezug auf Lemaitre und Diderot behandelt haben. Das heißt, wenn der Mensch ein leidenschaftliches Tier ist und das Denken ist Funktion der Leidenschaft, ist eine Form, in der die Leidenschaft sich zeigt oder ein Mittel zur Erfüllung der Leidenschaft, dann bedeutet das, dass das Denken völlig ausgeschaltet wird? Eigentlich nicht. Denn man fragt sich relativ früh, was passiert mit diesen Tieren, die in diesen Kampf eintreten, in diesen Kampf begriffen sind. Und da kommt sehr schnell der Gedanke der Auslese, der Selektion. Und gerade die Auslese ist der Punkt, an dem das Denken zurückkehrt. Wir können nämlich sagen, dass bei dieser Erfüllung oder Nichterfüllung der Leidenschaft oder bei dieser Erfüllung oder Nichterfüllung des Verhaltenstriebs einige Tiere, Menschen schaffen es und andere nicht. Einige siegen und andere verlieren. Diese Modelle wurden von Darwin beschrieben. Das ist das Modell letztendlich von Hegel, die Logik des historischen Sieges. Und das ist letztendlich das Modell von Nietzsche. Nietzsche ist vor allem ein Theoretiker des Marktes und des entwickelten Kapitalismus. Ja, nicht wahr? Er ist derjenige, der an die Vernunft des Lebenkampfs letztendlich glaubt. Er glaubt, dass die Wahrheit sich nicht in der Introspektion zeigt, sondern die Wahrheit zeigt sich in der Kraft, in der Macht, die ein Tier entfalten kann, wenn dieses Tier seine Leidenschaften richtig verfolgt und auch dabei denkt, aber denkt im Sinne der Erfüllung dieser Leidenschaft und nicht im Sinne der Askese oder Distanzierung von seinen Lebensaufgaben. Wir haben also bei allen diesen Autoren so etwas wie ein Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes, sagen wir so, oder unsichtbare Hand der Geschichte, oder unsichtbare Hand der Natur, oder unsichtbare Hand der Auslese durch den Kampf. Letztendlich ist es wiederum die Vernunft oder das Denken, wie Hegel das richtig zeigt, das daraus kommt. Das ist auch dann eine Form des Denkens, wenn wir an die Dialektik nicht mehr glauben. Ja, das heißt, wenn wir mit Nietzsche, Heidegger, Foucault eher die Verschiebungen der lebenden Existenzen der Lebensbedingungen, unter denen dieser Lebenskampf stattfindet, als nicht als dialektisch vermittelbare, sondern als Ruptures, ja, als Brüche uns vorstellen, als geologische Brüche, wie Heidegger oder Foucault es beschreiben. Das heißt, das Sein, in dem der Mensch agiert, die Umstände, die Summe der Umstände, unter denen der menschliche Körper versucht, sich zu behaupten, zu überleben und zu seiner Erfüllung zu kommen, diese Umstände verändern sich nach einer Logik, die uns vielleicht nicht immer klar ist, die uns vielleicht nicht immer zugänglich ist, die uns vielleicht als Bruch darstellt, als eine Verschiebung, die wir nicht einholen können in unserer eigenen Imagination. Aber auch dann können wir diese Brüche beschreiben, wir können sie denken, wir können sie interpretieren. Das heißt, auch dann, wenn wir keine Logik haben, die sozusagen diese Verschiebung errechnen kann, und Heidegger und Foucault sagen uns nichts anderes, im Unterschied zu Hegel, dass wir dieser Logik nichts zur Verfügung haben, auch dann können wir diese Verschiebung, können wir diese Brüche denken. Oder andenken, ja, wie Heidegger sagt. Und das bedeutet, dass das Denken wiederum eine Dimension des Nichtmenschlichen bekommt. Sie bekommt eine autonome, nichtmenschliche Dimension, weil dieses Denken sozusagen die Auslese bestimmt, die Regeln bestimmt, die Gesetze bestimmt, und zwar für uns nicht immer bewusst oder meistens unbewusst, unter denen wir durch unsere eigene Aktivität entweder Siegen oder Niederlage erleiden müssen. Das heißt, auch wenn wir das Denken völlig funktionalisieren und sagen, der Mensch denkt oder eine verliebte Maschine denkt oder das Tier denkt, auch in diesem Falle bekommen wir eine Dimension des Denkens durch die Auslese, durch die Logik des Kampfes selbst, die Logik des Überlebens selbst, eine Dimension des Denkens, die außermenschlich ist. So wie vielleicht Descartes sie auch gedacht hat, als er über das Denken jenseits des menschlichen Körpers nachgedacht hat. Und das ist eben der Punkt, zu dem ich kommen wollte. Nämlich, dass wenn wir über die Artificial Intelligence sprechen, wenn wir sprechen über die künstliche Intelligenz, dann darüber sprechen wir ja eigentlich. Sprechen wir über die künstlichen Träger der Intelligenz, sei es Maschinen, sei es Maschinen. Oder wir sprechen über die Intelligenz selbst, die künstlich wäre. Das ist ein großer Unterschied. Können wir uns ein Denken vorstellen, das ein Denken wäre, aber nicht unser Denken? Zum Beispiel, einer der Begründer der heutigen Computerwissenschaft, also der Mensch, der, ich werde noch über ihn sprechen, der Mensch, der der erste Computer erfunden hat, Babbage, am Anfang des 19. Jahrhunderts, 20 Jahre. Ein Romantiker aus dem Kreis der englischen Romantik, Freund von Lord Byron. Der schreibt in seinem Buch über Erfindung des Computers, des ersten Computers, Analytical Engine, er schreibt, dass er davon ausgeht, dass alle Tiere, das ist der kartesianische Gedanke, dass alle Tiere in sich eine sehr entwickelte Innenwelt haben, eine entwickelte Zivilisation und viel Nachdenken und eigentlich eine große Kultur, die uns aber unzugänglich ist, weil wir nur die Körper der Tiere sehen, ihre Innenwelt aber nicht. Das heißt, der Babbage geht davon aus, dass es so etwas möglich ist, als ein Denken, das wirklich artifiziell wäre oder anders wäre. Das heißt, es wäre möglich, ein Denken, das anders ist als ein menschliches Denken. Unter welchen Bedingungen ist überhaupt dieser Gedanke möglich? Nur, wenn wir das Denken als Funktion unserer Körper betrachten, interpretieren. Wenn der Körper anders ist, zum Beispiel der Körper des Tieres, dann ist das Denken auch anders. Wenn die Maschine anders ist, ist ihr Denken auch anders. Das heißt, das Denken ist die Funktion des Körpers. Es gibt keinen Unterschied zwischen Software und Hardware. Haben wir ein anderes Hardware, haben wir das Denken ein anderes Software. Wenn wir aber vielmehr davon ausgehen, dass wir sogar bei den Bedingungen, bei denen das Denken wirklich als Funktion des Körpers gedacht wird, auch bei diesen Bedingungen so etwas wie eine Logik des Krieges, Logik des Kampfes, Logik der Auslese, Logik der Selektion unterworfen sind. Sie zu erinnern an auch Hollywood-Beispiele, die immer sehr sehr gut sind in diesem Sinne. Diese Filme über die Aliens, Independence Day und so weiter. Es kommen irgendwelche Aliens, Maschinen, zum Beispiel Terminator. Na gut, und zunächst einmal wissen wir nichts damit anzufangen. Ja? Weil wir wissen nicht, wie sie denken. Ja, das sind wie diese Tiere bei Babbage. Ja? Die sind einfach da. Und wir wissen nicht, sozusagen, es gibt keine, wir verstehen die Sprache nicht. Deswegen ist dieser Turing-Test sozusagen ineffektiv. Wir wissen nicht, ob sie verzweifelt sind oder nicht. Ja. Wir haben keinen Zugang zur Introspektion. Sozusagen, alle Kriterien versagen. Zunächst einmal. Dann aber, was passiert? Dann beginnen diese Maschinen oder Terminator oder Aliens versuchen, uns zu töten. Entweder zu fressen oder Gehirn auszusaugen, ja, oder Träume zu manipulieren oder einfach zu beschissen, ja, aus verschiedenen Geräten, ja, mit Laser meistens. Und dann plötzlich kommt eine große Erleichterung, ja, eine große Erleichterung. Die Menschen beginnen sofort, die auch zu beschissen und auch versuchen, mich zu töten, auf verschiedene Weise, ja, sprengen oder auch mit Computern manipulieren. So. Und kommt man zu diesem Moment, freuen sich alle, freuen sich die Menschen, freuen sich die Zuschauer und so weiter. Und ich frage mich immer, warum freut man sich eigentlich schon? Weil es ist sozusagen ein Bild des Krieges, ja. Alle sprengen sich, alle sind tot, mehr oder weniger. Star Troopers, ja, ich war, also, ja, Starship Troopers, ja. Alle sind so halb gefressen, ja, so zaune Beine. Trotzdem spürt man sowohl bei den Filmemachern wie auch im Saal, aber auch bei den Helden, und zwar von beiden Seiten, eine große Erleichterung. Was ist das eigentlich? Das ist klar, weil sie alle in die Sphäre des Denkens und der Vernunft eingetreten sind dadurch. Das heißt, sie haben Mittel gefunden, Sprache gefunden, Möglichkeiten gefunden, sich zu messen, um zu festzustellen, wer besser denkt und wer vernünftig ist. Und derjenige ist vernünftig, dass der anderen schneller erledigt. Ja, das ist klar. Aber das ist ein Kriterium, mit dem alle plötzlich einverstanden sind. Ja, denn früher waren sie nicht einverstanden. Ja? Und jetzt plötzlich sind alle einverstanden. Also diese Spinnen und diese Terminator und diese Menschen, die haben plötzlich eine Ebene der gegenseitigen Vernichtung gefunden, die gleichzeitig als die Ebene der Vernunft und des Einverständnisses von Tanja, weil sie ähnlich wissen sie eigentlich, sich zu messen und zu vergleichen und sozusagen sie geben sich diese Auslese, diesen Kampf ja hin, um festzustellen, wer gewinnt und welche Hierarchie in der Welt daraus entsteht. Das ist eine sehr fundamentale Einsicht der Herakles ja noch gewesen, dass der Krieg ist der Anfang aller Dinge und einfach auch der Vernunft. Das heißt, der Krieg definiert die Hierarchie, definiert die Maß, mit dem das Unterschiedliche gemessen wird. Und erst, wenn die Sieger und Besiegten festgelegt sind, beginnt das Prozess des Denkens, das dann für alle gleichermaßen verständlich wird. Und zwar, wie wir wissen aus Nietzsche, da haben wir schon in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, von Hegel und von Nietzsche wissen Sie, dass dieses Prozess des Denkens nicht bei den Siegern, sondern bei den Besiegten beginnt. Das heißt, Denken beginnen die Besiegten. Die Sieger denken nicht. Ja, ihre Funktion ist erfüllt durch die Herstellung der Ordnung, bei der das Denken beginnen kann. Haben sie ihre Funktion erfüllt. Dann beginnen diejenigen zu denken und diesen Zustand zu reflektieren, zu analysieren, die besiegt sind, um dort die Macht zu gewinnen, im Denken und im Erkenntnis und so weiter, wo sie in der Realität diese Macht verloren haben. Und sozusagen historische Sieger sind immer die historisch Besiegte, ja, sozusagen. Die Sieger in Erkenntnis und im Denken sind immer diejenigen, die sozusagen die Kriege verloren haben. Das ist sozusagen die alte Einsicht von Hegel. Das ist auch die Hauptaussage der Challenger Philosophie, nicht wahr? Die blonden Bestien bleiben für alle Ewigkeit dumm und denken nicht. Diejenigen aber, die von blonden Bestien terrorisiert werden und die ihre Instinkte gegen sich selbst gerichtet haben, schaffen das Innenraum, den Innenraum, das Innenleben, das ihnen sozusagen erst erlaubt, das Prozess des Denkens in Gang zu bringen. Durch diese Figur können wir sagen, dass diese Figur des Krieges oder des Kampfes oder Auslese verbindet auf eine interessante Weise das kartesianische Denken mit dem Denken der Auslese. Das heißt, derjenige strebt nach einer inneren Erleuchtung und beginnt ein methodologisches Denken, der immer schon sozusagen in allen seinen Leidenschaften Niederlage erlitten hat. Und damit beginnt auch, nicht wahr, das Buch von Descartes. Ja. Er sagt am Anfang seines Buches, ich bin enttäuscht, ich konnte nichts erreichen, ja, was ich mir vorgenommen habe und so weiter. Ich konnte mir kein Wissen aneignen, konnte meine Projekte nicht realisieren. Ich wollte eine neue Stadt bauen, das konnte ich auch nicht und so weiter und so fort. Und dann sagt er am Ende, jetzt fange ich dann in meiner Imagination mit meinem anderen eigenen Denken an, weil ich in der Welt nichts mehr anfangen kann. Ja, und das ist diese sozusagen Zyklus der Auslese, der dann zum reinen kartesianischen Denken führt. Wir können sagen, dass diese Dialektik des Denkens oder die Bewegung des Denkens durch die Externalisierung und Internalisierung der Askese und des Kampfes führen. Das heißt, es gibt immer Phasen der extensiven leidenschaftlichen Kampfes und es gibt Phasen der Frustration, der inneren Konzentration. Und deswegen, aber dieses Denken geht von einer Phase in die andere Phase, ohne sich zu verändern. Deswegen kann ein anderes Denken gar nicht sein. Darauf wollte ich hinaus. Was ist der alte Einsicht auch von Husserl gewesen? Auch noch von Plato irgendwas. Und Plato hat es behauptet. Es gibt kein anderes Denken. Es gibt kein artifizielles Denken. Es gibt kein artificial intelligence. Nicht im Sinne einer anderen Träger, sondern im Sinne einer anderen Beschaffenheit. Das Denken ist nicht etwas, was körperabhängig ist. Weder Maschine noch Mensch können denken. Sondern das Denken ist eine Zone, ist ein Zustand der Messung, ja, ein gewisser Raum des Vergleichs, in dem man sozusagen sich stellen kann, andere stellen kann, in sich selbst forschen kann, durch den Kampf äußere Feinde einbeziehen kann und so weiter. In diesem Sinne ist das Denken ein bisschen wie die Kunst. Ja. Wenn man sich fragt, was ist Denken, man kann sagen, dass zu verschiedenen Zeiten sind wir geneigt, verschiedene Handlungen oder Figuren als Figuren des Denkens und Handlungen des Denkens zu akzeptieren. Einmal ist es ein methodologisches Denken, einmal ist es gerade das, was uns nicht erlaubt, methodologisch zu denken, was als Andenken im Sinne von Heidegger funktioniert. Einmal ist es die geschichtliche Logik, einmal ist es das, was die geschichtliche Logik eben zu Bruch führt und was wir auch bedenken müssen, gerade weil wir mit diesem Bruch konfrontiert sind. Einmal ist es das, was uns von Leidenschaften befreit, einmal ist es das, was uns befähigt, diese Leidenschaften zu erfüllen. Das heißt, dass, wenn wir über das Denken reden, dann müssen wir sehen, dass es unterschiedliche Figuren, oft gegenteilige Figuren, die zu verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Umständen, in verschiedenen Kontexten, als Denken bezeichnen. Allerdings bezeichnen wir diese Figur als Denken. Dann stellen wir einen Raum des Vergleichs her, indem wir bestimmte Varianten des Denkens zu anderen vergleichen können und über das Denken noch einheitlich reden können. Es gibt keine Möglichkeit, über das Denken zu reden, außerhalb dieses Raumes. Das heißt, Denken ist kein realer physiologischer Prozess, der irgendwo, irgendwann, ohne unsere Analyse, ohne unser Wissen stattfinden könnte. Das Denken ist unsere Fähigkeit in erster Linie, bestimmte Handlungen, bestimmte Praktiken mit der Geschichte des Denkens, mit der Problematik des Denkens zu verbinden. Ist diese Verbindung da, dann ist es Denken. Ist diese Verbindung nicht da, ist es kein Denken. Ja, das heißt, die Verbindung selbst, unsere Fähigkeit selbst, bestimmte Figuren sogar in der Vernichtung des Denkens als Denken zu akzeptieren. Das ist das Denken. Also wenn ich jetzt sage, der Krieg als das, was das Denken unterbricht, ist auch eine Form des Denkens. Ja? Das ist genau das, was ich jetzt meine. Das heißt, auch das, was das Denken unmöglich macht, in das Denken greift, das Denken unterbricht, ist auch eine Form des Denkens. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir Artificial Intelligence in diesem Sinne nicht haben können. Ja. Die Maschinen denken nicht, weil auch die Menschen denken nicht. Das Denken ist eine Zone, zu der die Menschen zwar einen Zugang haben, vielleicht die Maschinen Zugang haben können, vielleicht Aliens Zugang haben können, vielleicht Terminators Zugang haben können, ich weiß nicht, Kühlschränke Zugang haben können. Aber das sind weder Autoren noch Subjekte dieses Denkens, noch haben sie deswegen die Fähigkeit oder die Möglichkeit, anders zu denken. Anders zu denken bedeutet gar nicht zu denken. Na gut, das ist das, was ich sagen wollte, auch wenn es eine vielleicht etwas verkürzte Darstellung einer ziemlich komplizierten Figur war. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass diese Figur zu kompliziert ist. Und ich schlage vor, dass wir das Gespräch fortführen, sagen wir eine Viertelstunde oder 20 Minuten, und zwar in diesem Raum des kleinen Seminarraum, also all diejenigen, die Fragen stellen wollen, was diskutieren wollen, können das tun und sollen das tun.